Liebe Freunde, liebe Gäste, wir sind wieder soweit. Wir haben einen weiteren Vortrag heute, 1000 Jahre Zeit für Fragen. Bevor wir dieser Frage nachgehen, habe ich eine Frage an Christopher Kramp, unseren Referenten, der wieder da ist und wieder bereit, uns zu bereichern mit geistlichen Einsichten. Haben eigentlich Evangelisten wie du auch Hobbys?
Ja, verschiedene. Also, was ich am liebsten mache, ist kein Scherz, um mich zu entspannen, wenn ich so nach einem langen Tag, spät abends, kurz vor dem Zuschlafengehen noch ein paar Minuten habe, dann nehme ich mein Hebräischbuch und fange an, Hebräisch-Vokabeln zu lernen. Meine Frau denkt immer, ich bin völlig bekloppt. Oder auch gerne Kaltschrift. Nein, aber das ist tatsächlich irgendwie, was mir Spaß macht, was mir Freude macht. Ich gehe auch sehr gern wandern, habe ich glaube ich mal kurz erwähnt. Und wenn sich die Gelegenheit ergibt, ist das so eines der Hobbys, die meine Frau Bea und ich besonders gerne nachgehen.
Schön, und wir freuen uns jetzt auf deinen Vortrag. Danke, dass du da bist.
Ja, wir wollen uns jetzt gleich nicht 1000 Jahre Zeit nehmen, aber doch über 1000 Jahre sprechen. Zeit für Fragen. Und das ist natürlich die perfekte Überleitung zu den paar Minuten Fragen, die wir jetzt uns, die paar Minuten Zeit, die wir uns nehmen werden, für die Fragen, die gestellt worden sind. Zwei an der Zahl. Die erste Frage bezieht sich speziell auf den Vortrag gestern Abend, als wir über Daniel 7 gesprochen haben und auch über die 1260 Jahre, ich denke, wir erinnern uns, sie begannen, weiß jemand noch, in welchem Jahr sie begonnen haben? Im Jahr 538 und endeten im Jahre 1798. Wir haben darüber gesprochen, wie General Berthier den Kirchenstaat aufgelöst hat auf Befehl des französischen Direktoriums. Und die Frage wird gestellt, war mit General Berthier die vatikanische Kirche als politische Macht vorbei oder was ist mit Viktor Emmanuel II.? Es ist tatsächlich so, dass der Kirchenstaat als politische Macht und als politischer Machtfaktor, der er jahrhundertelang in der mittelalterlichen und frühen neuzeitlichen Zeit gewesen ist, aufgehört hat. Das heißt aber nicht, und das ist, haben wir gestern schon angedeutet, dass wir das auch noch ausführlich nächsten Samstag besprechen werden, dass das Papsttum dann nicht doch wieder eine Renaissance gehabt hat. Und um die Geschichte kurz zu erzählen, kann ich das schon mal vorweggreifen. Der Papst Pius VI. 1798 am 15. Februar gefangen genommen worden und man hat ihm den sogenannten Fischerring genommen. Dieser Fischerring ist der Ring, den ein Papst dem Nächsten weitergibt als Idee der sogenannten Sukzession. Und damit sollte ausgedrückt werden, es soll keinen weiteren Papst mehr geben. Jetzt ist Folgendes passiert, das ist kein Scherz. Nur wenige Tage später, ein Tag später oder so, kam Papst Pius VI. Und Abgesetzte zu dem Verantwortlichen in der Armee von General Berthier, der über der Schatzmeister war und über die Schätze dort die Kontrolle hatte. Und er sagte ungefähr etwas zu dem Effekt von: Ich bin ja jetzt abgesetzt und es wird nie wieder einen Papst geben. Ich bin so ein alter Mann und ich gehe ins Exil und vielleicht könnte ich ja ein Andenken mitnehmen. Könnte ich vielleicht den Ring wieder haben? Und er hat den Ring bekommen. Es war ein Schweizer, der ihm den Ring zurückgegeben hat. Sein Name war Haller. Die Schweizer haben immer das Geld, nicht wahr? Und so hatte auch ein Schweizer die Finanzen der Armee von General Berthier in den Händen. Der Papst hat den Ring zurückbekommen und konnte natürlich damit erstmal nichts machen. Ein Jahr später ist er gestorben, 1799, im französischen Exil. Aber schon 1800 wurde der nächste Papst im Geheimen gewählt, Papst Pius VII. Das waren diesmal die Österreicher. Die haben dafür gesorgt, dass er gewählt wurde. Und dann 1804 wurde er nach Paris eingeladen zur Krönung von Napoleon Bonaparte. Durfte da allerdings keinen Part mitspielen, sondern sollte nur zuschauen, wie Bonaparte sich selbst gekrönt hat. Aber dann beim Wiener Kongress 1814 hat dann der Kirchenstaat wieder sein Territorium zurückbekommen, war allerdings quasi erstmal so eine Art Papiertiger, nicht wirklich große politische Macht mehr, und hat diese Macht dann noch einmal eingebüßt. Also die Idee sozusagen, diese Wunde, die geschlagen worden ist, ich werde es am nächsten Samstag noch mehr erzählen und erklären, hat langsam wieder angefangen zu heilen, ist nochmal aufgerissen, als 1870 dann die Italiener auf die Idee kamen, warum soll es so viele verschiedene italienische Staaten geben? Es könnte doch auch ein großes Italien geben. Und im Zuge dessen ist der Kirchenstaat erneut eingezogen worden. Und erst 1929 mit den Verträgen, den Vatikanverträgen mit Benito Mussolini, hat er wieder so ein klein bisschen von dem zurückbekommen, was er einst mal besessen hat. Wir sehen also, dass seit 1798 das so ein bisschen Fortschritte gab, nochmal Rückschritte. Aber insgesamt ist die Tendenz dann eine Tendenz, die steigend ist. Und das werden wir dann nächsten Samstag genauer ansprechen. Zweite Frage, die gestellt worden ist: Wenn die Prophetie so genau sich erfüllt hat, könnte ja auch der Gedanke aufkommen, dass alles vorausbestimmt ist. Wie weit können wir das für unser Leben so anschauen? Nun, das ist eine sehr wichtige und gute Frage. Hat Gott die Dinge im Vorhinein schon vorherbestimmt? Sind sie quasi vorherprogrammiert? Es gibt ja eine ganze Reihe von Christen, die die Idee vertreten, zurückgehend auf Calvin, der in Genf lange Zeit gewirkt hat, dass Gott im Vorhinein bereits alles bestimmt hat. Das heißt, Menschen sind zum ewigen Leben vorherbestimmt und andere sind für den ewigen Tod vorherbestimmt. Das nennt man auch die Prädestinationslehre. Und die Bibel kennt eine Lehre der Vorherbestimmung. Da heißt es in Römer 8 und dort Vers 28 und 29. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wenn man diese beiden Verse genau liest, stellt man fest, dass Gott Menschen vorherbestimmt hat. In welchem Sinne? Wen hat er vorherbestimmt? Es heißt hier, den, die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Wer sind es? Es sind diejenigen, die Gott lieben, denen Gott alle Dinge zum Besten wirken lassen kann. Das heißt auf Deutsch: Gott kennt die Zukunft. Er weiß, wie ich mich entscheiden werde. Ich bin nicht von Gott programmiert, A oder B zu tun. Ich bin ein freies Wesen. Gott hat mir einen freien Willen gegeben, ansonsten würde es keine Liebe geben. Das heißt, ich lebe mein Leben und wenn ich jetzt vor der Wahl stehe, soll ich diese Grenze übertreten oder soll ich in ihr bleiben, also soll ich Gott gehorsam sein oder soll ich sündigen sozusagen, soll ich mich für Gott entscheiden oder gegen Gott entscheiden, entscheide ich als Mensch freiwillig basierend auf dem, was ich weiß und was ich denke und möchte. Gott, der die Zukunft kennt, hat mich nicht aufgezogen oder programmiert, aber er weiß bereits im Voraus, wie ich mich entscheiden werde. Das heißt, schon zu Beginn der Geschichte weiß er, wie jeder seinen freien Willen nutzen wird. Und dementsprechend lenkt er die Geschichte, weil er weiß, dass zum Beispiel ich diese Entscheidung treffen werde und jemand anders eine andere Entscheidung treffen wird. Ein ganz hervorragendes Beispiel dafür ist die Geschichte vom Pharao. Der Pharao, von dem heißt es ja, dass er sein Herz verhärtete. Aus Gottes Sicht war das so, um das jetzt mal ein bisschen bildlich darzustellen, danke für jeden Abend, herzlichen Dank. Gott wollte gern der Welt demonstrieren, wie es ist, dass er aus der Knechtschaft befreit. Und dazu hat er nach einem Pharao gesucht, der so widerspenstig sein würde, dass er unter keinen Umständen, egal was Gott tun würde, nachgeben würde. Denn an so einem Pharao könnte Gott demonstrieren, wie er Menschen von der Knechtschaft der Sünde befreit. Also hat Gott durch die Geschichte hindurch geschaut. Er hat zuvor geschaut, wie jeder einzelne Pharao moralisch sich entscheiden würde und entschieden hat. Und als er gesehen hat, dass es in seinem Vorauswissen, dass es da mal einen Pharao geben wird, der egal was Gott tun würde, immer gegen Gott sich entscheiden würde, hat er diesen Pharao ersehen. Er hat ihn also nicht dazu programmiert, aber er hat gewusst, das ist der Pharao, den kann ich dazu benutzen, um diese Lektion sozusagen zu illustrieren. Und deswegen wäre er der geeignete Pharao, um in dieser Zeit den Exodus passieren lassen zu können. Er hat also in diesem Sinne den Pharao vorherbestimmt dazu. Warum? Weil eigentlich er diesen Pharao schon längst hätte umbringen können. Ja, also als der Pharao anfängt, gegen Gott zu rebellieren, hat er sein Leben schon verwirkt, er hätte sterben können. Aber Gott sagt, ich habe dich dazu aufstehen lassen, ich habe dich bestehen lassen, damit ich an dir meine Macht und Herrlichkeit beweise. Das heißt, Gott, weil er wusste, wie der Pharao sich immer weiter entscheiden würde, hat er ihn leben lassen, damit an dem Pharao deutlich wird, was Rebellion gegen Gott bewirkt und was Treue bewirkt. In dem Sinne hat Gott also diese Ereignisse nicht vorherbestimmt, er hat sie nicht programmiert, aber er weiß, wie jeder Mensch seinen freien Willen benutzt und kann dementsprechend die Geschichte lenken. Aber der Pharao geht verloren, weil er sich aus eigenem Antrieb gegen Gott entschieden hat. Und Menschen werden gerettet, weil sie sich freiwillig für Gott entschieden haben. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden, das sagt die Bibel sehr deutlich. Aber er weiß im Vorhinein, wie jeder seine persönliche Entscheidung nutzen wird. Und in diesem Sinne sind alle, die sich persönlich entscheiden, Gott zu lieben, dann auch von ihm vorherbestimmt, weil er bereits im Vorhinein weiß, ob ich mich für ihn oder gegen ihn entscheiden werde. Aber das immer in Harmonie mit dem freien Willen. Sehr interessantes Thema, könnte man noch mehr dazu sagen, aber wir lassen das jetzt mal für diesen Punkt. Wenn es jemanden gibt, der noch, also wenn wir noch mehr Fragen haben, das wäre ganz grandios. Wir könnten heute Abend noch mehr Fragen beantworten. Wenn Sie eine Frage haben, schreiben Sie einfach die Frage hier auf den Feedbackzettel und dann werden wir sie nach bestem Wissen und Gewissen heute Abend behandeln. Ein Blick in die etwas fernere Zukunft. Wir wollen heute Nachmittag damit beschäftigen, was passiert in der Zeit nach der Wiederkunft. Wir werden damit auch einige Fragen beantworten, die aufgekommen sind im Zuge des Themas über den Zustand der Toten. Als wir darüber gesprochen haben, dass es keine ewig brennende Hölle gerade gibt, die irgendwo beim Erdkern vor sich hinschmort und dass es keinen Himmel jetzt, oder dass die Menschen nicht gleich sofort in den Himmel gehen. Und da war gerade in Bezug auf die Hölle die Frage aufgekommen, ja, was passiert denn jetzt genau? Gibt es überhaupt eine Hölle? Wann wird sie stattfinden? Und all das wollen wir heute anschauen. Bevor wir das aber tun, wollen wir natürlich wieder ein Gebet sprechen und wir können dazu sitzen bleiben. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt erneut dein Wort studieren können. Bitte sprich du durch dein Wort zu uns. Gib, dass wir die Wahrheit erkennen, wie sie in dir ist, dass sie klar und deutlich uns zeigt, was passieren wird, dass wir dadurch auch ein besseres Bild von deinem Charakter bekommen und Jesus noch mehr lieben lernen. Wir möchten dich bitten, dass es nicht nur Informationen sind, sondern dass wir eine echte Begegnung mit unserem Erlöser haben. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Im Namen Jesu. Amen. Wir haben schon vor knapp 2 Wochen über die Wiederkunft Jesu gesprochen. Wir haben gelernt, wenn Jesus Christus wiederkommt, dann ist das ein globales Ereignis. Ja? Es ist ein sichtbares Ereignis. Es ist ein hörbares Ereignis. Er kommt mit allen seinen Engeln. Er kommt in der Herrlichkeit des Vaters. Und wenn er kommt, stehen die Toten auf, die auf den Wolken des Himmels ihm also die Toten in Christus, die gläubigen Toten, die auf den Wolken des Himmels entgegengerückt werden, ihm entgegen, der er auf den Wolken des Himmels uns entgegenkommt. Und wir haben auch gelernt, dass alle diejenigen, die sich bewusst gegen Gott und sein Evangelium entschieden haben, die nicht mit Gott leben möchten, weil es ja nur ein Leben gibt, das von Gott kommt, lieber sterben wollen, als mit Gott leben wollen und deswegen zu den Bergen rufen, fallt auf uns und zu den Steinen begrabt uns und Gott erfüllt ihren Wunsch. Wenn Menschen lieber sterben, als mit Gott sein wollen, dann wird Gott ihren Wunsch erfüllen. Jeder bekommt am Ende, was er will. Willst du leben, bekommst du Leben. Willst du Sünde und Rebellion und Tod, bekommst du den Tod. Gott fragt dich, was möchtest du? Leben oder Tod? Er sagt dir, wie du Leben haben kannst. Er sagt dir, wie du Leben nicht haben kannst. Du kannst wählen, ob du es glaubst oder nicht. Du bekommst das, was du durch deine Entscheidungen gewählt hast. Aber was passiert dann? Wenn Jesus wiederkommt, nimmt er alle Gläubigen mit sich und sie gehen dann mit ihm wohin? Wo werden sie sein? In den Himmel. Und alle Ungläubigen, haben wir gerade gesehen, werden dann was sein? Sie werden tot sein. Und so beschreibt der Prophet die Erde nach der Wiederkunft. In Jeremia 4 heißt es, ich schaute zur Erde, doch siehe, sie war wüst und leer. Und zum Himmel, aber sein Licht war verschwunden. Ich schaute die Berge an, doch siehe, sie erbebten und alle Hügel schwanken. Da wird es sehr viel beben und schwanken in der Schweiz. Nicht mehr all die Berge. Hin und her. Nun, diese Formulierung ist sehr interessant. Wüst und leer. Hebräisch Tohu wa Bohu. Tohu ist wüst, Bohu ist leer und wa ist und. Tohu wa Bohu, wüst und leer. Kennt jemand das Wort Tohu wa Bohu aus dem Sprachgebrauch? Das kennt man, wenn man kleine Kinder hat und Sonntagmorgen, nicht wahr, ins Kinderzimmer rein tapst und irgendwie alle Spielsachen, die das Kind in den letzten 10 Jahren bekommen hat, ausgebreitet sind. Oder in den letzten 6 Jahren, was auch immer. Ein Chaos, ein Durcheinander, ungeordnet, wüst und leer, Tohu wa Bohu. Wenn das Licht verschwunden war, wie sieht es dann aus? Finster. Wüst? Und leer und finster? Wo hatten wir das schon mal gesehen? Schöpfung. Nämlich am ersten Schöpfungstag vor der Erschaffung des Lichtes. Die Erde aber war Tohu wa Bohu. Gleiche Formulierung. Und es lag Finsternis auf der Tiefe. Mit dem einzigen Unterschied, dass vor der Schöpfung der Geist Gottes dort schwebte, der hat sich jetzt zurückgezogen. Jeremia beschreibt also, wie die Erde nach der Wiederkunft zumindest teilweise wieder in den Zustand zurückversetzt wird, den sie vor der Schöpfung gehabt hat. Und er sagt ganz deutlich, ich schaute und siehe, da war kein Mensch mehr. Alle Vögel des Himmels waren verschwunden. Ich schaute und siehe, das fruchtbare Land war zur Wüste geworden und alle seine Städte waren zerstört vor dem Herrn, vor der Glut seines Zorns. Es heißt hier weiter, die Erschlagenen werden da liegen von einem Ende der Erde bis zum anderen. Achtung, gut merken, kommen wir noch drauf, sie werden nicht gesammelt und nicht begraben werden. Zu Dünger auf dem Erdboden sollen sie werden. Die Erde muss ein furchtbarer Ort sein. Ganz dunkel, finster, chaotisch, wankende Berge und überall Leichname. In Jesaja 13 wird dieser Tag beschrieben, siehe, der, Achtung, gut merken, im Hinterkopf behalten, der Tag des Herrn kommt, unbarmherzig, mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen und die Sünder daraus zu vertilgen. Die Bibel nennt diese Zeit den Tag des Herrn, der mit der Wiederkunft beginnt, aber damit nicht endet. Finsternis und wüste Erde sind das Kennzeichen dieses Tages des Herrn. Amos 5, Vers 20, wird nicht der Tag des Herrn Finsternis sein und nicht Licht, Dunkelheit und nicht Glanz. Nun, der Petrus hat auch von diesem Tag des Herrn gesprochen. Er sagt in 2. Petrus 3, Vers 10, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, also überraschend für die meisten Menschen. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, also keine geheime Entrückung, sondern für alle sichtbar hörbar. Die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Nun, wann rollt der Himmel zusammen wie eine Buchrolle? Haben wir schon gelernt. Wann wird das sein? Bei der Wiederkunft. Aber wird bei der Wiederkunft die Erde komplett verbrennen, ja oder nein? Nein, denn ansonsten könnten ja die Leichname dort nicht liegen. Das heißt, hier haben wir offensichtlich zwei verschiedene Ereignisse. Einmal das Zusammenrollen des Himmels bei der Wiederkunft und dann das Verbrennen der Erde mit ihren Elementen. Das kann nicht bei der Wiederkunft sein, denn nach der Wiederkunft liegen noch die Leichname tot da und man sieht noch die Ruinen. Das ist noch nicht verbrannt. Das Verbrennen kommt später. Das heißt, der Tag des Herrn muss einen Zeitraum umfassen. Beginnend von der Wiederkunft, bis dann irgendwann die Erde und was auf der Erde gewesen ist, verbrannt wird. Interessanterweise sagt der Petrus im selben Kapitel, nur zwei Verse vorher, dass ein Tag bei dem Herrn, der Tag des Herrn, wie 1000 Jahre ist. Und das bringt uns jetzt in die Offenbarung, denn die Offenbarung erzählt von diesem Tag des Herrn, der wie 1000 Jahre ist und erzählt uns tatsächlich, dass in der Realität dann dieser Tag des Herrn wirklich 1000 Jahre sein wird. 1000 Jahre von der Wiederkunft, wo die Erde wüst und leer und finster sein wird und mit diesen ganzen Leichnamen übersät, bis zur Verbrennung der Erde, dann 1000 Jahre später. Schauen wir das genauer an in Offenbarung 20, Vers 1. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre. Damit diese 1000 Jahre, diesen Tag des Herrn. Und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Und nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Das griechische Wort für Abgrund, Avysos, ist das Wort, das in der griechischen Übersetzung von Jeremia, was wir gerade gelesen haben, ich sah die Erde wüst und leer und es lag Finsternis über der Tiefe, dort kommt auch dieses griechische Wort Avysos vor, was deutlich macht, dass hier in Offenbarung 20 dieser Abgrund genau dieser Zustand der Erde ist, die Verwüstung und die Leere. Nun, was bedeutet das eigentlich, dass hier der Satan mit einer Kette angebunden wird? Kann man den Satan nehmen und irgendwie eine Kette aus Titan nehmen und ihn irgendwie festflocken, dass er sich nicht mehr bewegen kann? Schauen wir mal in das Evangelium von Markus. Dort haben wir die Geschichte von Jesus, der einem Menschen, eigentlich sogar zwei Menschen, wenn wir Matthäus denn zunehmen, begegnete, die von unreinen Geistern besessen waren. Es heißt es hier, als er aus dem Schiff gestiegen war, lief ihm sogleich aus den Gräbern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen, der seine Wohnung bei den Gräbern hatte, und selbst mit Ketten konnte ihn niemand binden, denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden. Aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Also mit einer echten Kette kann man den Satan nicht binden, wenn man schon die Dämonen nicht mit Ketten binden kann, dann auch nicht den obersten aller Dämonen, den Satan. Also was ist diese Kette? Schauen wir mal in 2. Petrus, da heißt es, dass die Engel, die gesündigt hatten, mit Fesseln der Finsternis in den Abgrund geworfen sind. Und die Finsternis, die findet ja statt bei diesen 1000 Jahren. Dann ist das Licht verschwunden. Das heißt, die Kette besteht sozusagen in den Umständen dieser 1000 Jahre. Warum? Was hat der Satan und mit ihm all die Dämonen, was haben die letzten Tage, Wochen, Monate und Jahrhunderte getan? Was haben die gemacht? Die tun nichts anderes als Menschen verführen. Der Satan hat keinen Urlaub. Der Satan arbeitet 24 Stunden, 7 Tage die Woche, nimmt sich keinen Ruhetag, keinen Urlaub. Und das seit Tausenden von Jahren. Aber dann, sagt die Bibel, ich schaute und siehe, da war kein Mensch mehr. Der Satan ist auf der Erde. Und bis zur Wiederkunft gab es Menschen, die er verführen konnte. Und das hat er getan mit großer Macht und großer Hinterlist. Aber jetzt sind alle entweder im Himmel, wo er nicht mehr hin kann, oder tot. Ihm sind quasi die Hände gebunden. Schon mal gesagt, mir sind die Hände gebunden? Das sagt man, obwohl man die Hände frei bewegen kann. Mir sind die Hände gebunden, ich kann nichts tun. Der Satan kann nichts tun. Übrigens, nur nebenbei gesagt, Was war nochmal mit den Leichnamen? Wo lagen die Leichname? Unbegraben auf der Erde. Das ist nur ein Nebenpunkt, aber würdig, drüber nachzudenken. Wenn man stirbt, ist es nicht ein Akt der Ehre, dass man auf irgendeine Art und Weise begraben wird? Ganz egal, ob es jetzt ein Begräbnis unter der Erde ist oder in einem Felsengrab oder selbst wenn man irgendwie vielleicht zu Asche verbrannt wird und die Asche zerstreut wird. Aber die größte Schande ist es, wenn man einfach stirbt und niemand begräbt dann, oder? Man verwest so. Das war ein größter Ausdruck der Schande schon im Alten Testament. Wer sich dem Satan anschließt, wird nicht begraben werden. Es ist niemand da, den begraben könnte, bis auf, ja, wer könnte ihn eigentlich begraben? Satan könnte ihn begraben, oder? Das wäre doch wenigstens angemessen, dass er all die Leute, die für ihn gekämpft haben, die ihr Leben für ihn gegeben haben, dass sie wenigstens begräbt, oder? Er wird es nicht tun. Das zeigt eigentlich, wie sehr ihm die Menschen egal sind. Er zieht sie auf seine Seite, wenn sie dann für ihn sterben, für seine Sache, hat es nicht einmal nötig, in 1000 Jahren sie zu begraben. Er verachtet die Menschen. Die Völker kann er nicht mehr verführen. Warum? Weil sie sind nicht da. Nach den 1000 Jahren heißt es aber, dass er für eine kurze Zeit losgelassen wird. Das heißt, diese Kette existiert dann nicht mehr. Dann muss es also wieder die Möglichkeit geben, Menschen zu verführen. Nach den 1000 Jahren muss es also noch einmal Menschen auf dieser Erde geben. Dazu gleich noch mehr. Also was macht der Satan da? Also erstmal wird er wahrscheinlich Gelegenheit haben, 1000 Jahre lang nachzudenken. Er hat Jahrhunderte, Jahrtausende lang immer gegen Gott rebelliert, hat Menschen und Engel versucht, auf seine Seite zu ziehen und sieht jetzt zum ersten Mal, was er angerichtet hat. Denn ganz ehrlich, bis zur Wiederkunft ist die Erde ein Ort, bei dem Gott und Satan irgendwie beide ihre Hände im Spiel haben, oder? Man sieht Menschen, die Gott folgen, man sieht Menschen, die Satan folgen. Man sieht das Wirken des Geistes, man sieht das Wirken der Sünde. Wenn Jesus wiederkommt, nimmt er alle Gläubigen mit sich. Der Geist zieht sich zurück. Was übrig bleibt, ist Satan und seine Herrschaft. Und wenn jetzt das Universum auf die Erde schaut, sieht es präzise, worin die Herrschaft des Satan besteht, nämlich im Tod. Satan herrscht buchstäblich über tote Menschen. Es ist finster, es ist chaotisch, alle sind tot. Im Himmel dagegen ist alles Licht, alle sind bei bester Freundlichkeit, nicht wahr? Und alle lebendig. Der Himmel und Satans Reich stehen im schärfsten Kontrast gegeneinander. Hier alle, die Jesus gefolgt sind, sind lebendig. Alle, die Satan gefolgt sind, sind alle tot. Satan regiert über Tote. Nun, was war sein Ziel gewesen? In Jesaja 14 haben wir gesehen, dass er gesagt hat, ich will zum Himmel emporsteigen, meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen, mich niederlassen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Was war sein Ziel? Wenn wir uns die Versuchung in der Wüste und dann die drei Versuchungen in Matthäus 4 anschauen, stellen wir fest, dass sein größter Wunsch war, angebetet zu werden. Er wollte angebetet werden. Er hat dem Jesus sämtliche Weltreiche präsentiert und angeboten. Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Der Satan ist so versessen auf Anbetung, er besticht Leute, dass sie ihn anbeten. Er versteckt sich hinter anderen, damit, wenn andere angebetet werden, er damit angebetet wird, oder? Er hat immer gedacht, wenn die Leute Ishtar anbeten und Marduk anbeten oder zu Maria beten, dass er quasi mit angebetet wird. Er versteckt sich dahinter, weil er immer irgendwie angebetet werden will. Gott dagegen bezahlt niemanden, um angebetet zu werden. Gott will nur aus reinen Motiven angebetet werden. Aber Satan ist versessen auf Anbetung. Er möchte unbedingt angebetet werden. Nun, was ist der Grund, warum wir Gott anbeten? Was ist der Grund? Haben wir schon gelernt, weil Gott Schöpfer ist. Würdig bist du, O Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Jetzt kommt, was mich am allermeisten fasziniert daran. Gott ist so unfassbar fair. Gott sagt, okay, du möchtest angebetet werden? Wir haben ja im Erlösungsplan schon gesehen, was dein Charakter ist. Wir haben gesehen, dass du ein Menschenmörder bist. Wir haben gesehen, was du alles an Unheil gestiftet hast. Wir haben gesehen, dass dein Königreich aus Toten besteht, während meins aus Lebendigen besteht. Aber wenn du unbedingt angebetet werden willst, bitteschön, ich gebe dir eine Chance. Schau mal, ich habe die Welt geschaffen und sie war wie? Wüst und leer und finster. Wie lange hat Gott gebraucht, um aus einer Welt, die wüst, leer und finster war, ein Paradies zu machen? Wie lange? 6 Tage. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht und nach 6 Tagen war alles gut. Und jetzt sagt Gott, okay, jetzt bist du dran. Ich gebe dir die Erde, ich ziehe mich zurück, nehme meinen Heiligen Geist zurück, der bei der Schöpfung dabei war. Ich ziehe alle, die zu mir gehören, zurück, sodass du ganz ungestört bist. Alles, was zu mir gehört, was meinen Einfluss ausüben könnte, ziehe ich zurück. Du bist ganz auf dich alleine gestellt mit allen, die zu dir gehören, die sind nämlich alle tot, und deine Dämonen. Und die Erde ist jetzt so, wie sie am Anfang war. Jetzt ist deine Chance. Ich gebe dir nicht 6 Tage. Ich gebe dir nicht 6 Wochen. Nicht 6 Monate. Nicht 6 Jahre. Nicht 60 Jahre. Ich gebe dir 1000 Jahre. Fang an. Ich stelle mir vor, wie der Satan vielleicht durch die Finsternis gehen wird und irgendwann sagen wird, es werde Licht. Und weiter stolpert. Wie er vielleicht aus dem Staub so einen kleinen Hasen formt und dann da hineinpustet und nur Staub in der Nase hat. Und nach 1000 Jahren fällt es dem letzten Dämon wie Schuppen von den Augen. Er kann es nicht. Er kann es nicht. Er hat uns alle angelogen. Er ist demaskiert. Denn wenn er das nicht kann, gibt es keinen Grund, ihn anzubeten. Und Gott nimmt sich so unendlich viel Zeit, damit hinterher niemand sagen kann, ja, du hast es in 6 Tagen geschafft, hättest du ihm mal 3 Wochen gegeben. Nach 1000 Jahren weiß jeder, ob wir jetzt noch mal 1000 Jahre dranhängen oder nicht, das würde keine Rolle spielen. Satan ist ein Betrüger. Die 1000 Jahre demonstrieren das vor dem ganzen Universum. Das ist der Grund, warum Gott sich so lange Zeit nimmt mit dem Erlösungsplan. Er hätte eine schnelle Lösung schaffen können, aber dann wären Fragen übrig geblieben. Er nimmt sich so lange Zeit, bis der Letzte realisiert. Was Satan behauptet hat, stimmt mit der Realität nicht überein. Nun, was machen die Gläubigen während der 1000 Jahre? Von ihnen heißt es, dass bei der Wiederkunft sie lebendig werden. Während die anderen tot sind, sind sie lebendig. Und sie regierten 1000 Jahre mit Christus. Es heißt sogar, ihnen wurde das Gericht übergeben. Was heißt das? Paulus sagt uns, dass wir teilhaben werden am himmlischen Gericht. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Damit sind natürlich nicht die guten Engel gemeint, die jetzt auf uns aufpassen, nicht wahr? Und freuen, dass wir ab und zu mal über sie sprechen, sondern damit sind die bösen Engel gemeint, die auf der Erde gefangen sein werden, die versucht haben, unser Leben lang uns zur Sünde zu verführen. Hier ist eine interessante Nachricht. Viele Leute haben Angst vor den Dämonen. Vor Dämonen muss man nicht zu viel Angst haben, weil Gott es ihnen nicht erlaubt, uns anzufassen, wenn wir nicht speziell ihre Nähe suchen. Ja, deswegen bitte keine okkulten Dinge treiben, nicht irgendwie so in solche Dinge sich involvieren. Wenn wir explizit sagen, wir wollen mit ihnen Kontakt, dann muss Gott es erlauben. Aber Dämonen können uns nicht viel schaden, außer dass sie uns immer wieder Vorschläge machen können zur Sünde. Aber die Dämonen wissen ganz genau, dass wenn wir treu sind, werden wir eines Tages ihr Schicksal unterschreiben. Und deswegen hassen sie uns. Und deswegen wollen sie uns abbringen vom rechten Weg. Es heißt hier in Offenbarung 20,5, die übrigen der Toten wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die Auferstehung, die Erstauferstehung, die Auferstehung des Lebens. Mit anderen Worten, die Bibel kennt 2 Auferstehungen. Die erste Auferstehung bei der Wiederkunft am Beginn der 1000 Jahre, wo die Gläubigen in den Himmel gehen und dort mit Jesus regieren. Glückselig, glücklich und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht. Es heißt weiter, und sie werden mit ihm regieren 1000 Jahre. Damit sie die Gerichtsurteile auch unterschreiben können, damit sie ihre Stimme mit abgeben können, müssen sie natürlich sehen, was passiert ist. Die Bücher werden geöffnet, die Werke angeschaut. Denn die Bibel sagt uns, nichts ist verborgen, das nicht offenbar werden wird und nichts ist geheim. Nun, was genau bedeutet das praktisch, dass ihnen das Gericht übergeben wurde, dass sie Einblick haben können in die Archive des Himmels? Um das zu verstehen, muss man am besten sich vielleicht in eine Person hineinversetzen, die Bibel uns beschreibt. Es handelt sich dabei um einen der frühen Christen in der Urgemeinde in Jerusalem. Ein Mann mit großem rhetorischen Geschick, durch die Fähigkeit durch die Begabung des Heiligen Geistes, erfüllt mit dem Heiligen Geist, war er jemand, der mit Vollmacht das Evangelium gepredigt hatte, obwohl er kein Apostel war. Sein Amt war einer der 7 Diakone. Sein Name war Stephanus. Und Stephanus war nicht nur ein brillanter Verkündiger des Evangeliums und ein wunderbarer Diakon, er hielt auch eine der wichtigsten Predigten des gesamten Neuen Testaments, als nach dreieinhalb Jahre nach dem Kreuz die Zeit ablief für das jüdische Volk als spezielle Nation Gottes, als die 490 Jahre aus Daniel 9 sich dem Ende neigten, war es nicht Petrus und nicht Johannes und nicht Jakobus, sondern dieser Diakon Stephanus, der die entscheidende Predigt hielt vor dem versammelten Sanhedrin, vor dem großen Rat, dem Hohen Rat der Juden. Und er hielt eine Rede, die war ganz außergewöhnlich. Die Bibel berichtet uns, wie er quasi in 1. Mose anfing, bei Abraham, bei den Urvätern, und durch das ganze Alte Testament sich predigte und predigte. Vermutlich wollte er bis ans Ende des Alten Testamentes kommen, aber in der Mitte der Predigt bricht er ab, weil er merkt, niemand hört ihm zu. Alle sind nur darauf bedacht, wie bringen wir ihn um. Und dann stellt er fest, dass das seine letzte Predigt war. Er kann sie nicht mal zu Ende predigen. Er weiß, sie werden ihn heute noch töten. Sie zerren ihn heraus, sie halten sich die Ohren zu, sie schreien und sie wollen sein Zeugnis nicht mehr hören. Und sie beschließen, diesen Stephanus zu töten. Das beginnt dann eine große Verfolgung für die gesamte Christenheit. Und Stephanus, der wird dort hinausgeführt und die Zeugen geben ihre Kleider ab an einen Mann und nehmen ihre Steine auf. Und wenn man sich in den Stephanus hineinversetzt, dann muss man sich ja die Frage stellen, was hat er gedacht? Ich bin mir sicher, er war bereit, für Jesus zu sterben. Ich bin mir sicher, er war in seinem Herzen mit Gott im Reinen. Aber vielleicht hat er sich schon die Frage gestellt, Herr, warum jetzt schon? Ich habe doch gerade angefangen erst mit meinem Dienst. Ich könnte doch bestimmt noch Großes bewirken in anderen Städten. Ich könnte doch als Missionar noch umherreisen. Ich habe eine sicherlich ganz, ganz tolle Predigt gehalten. Vielleicht kann ich noch mehr Menschen gewinnen. Muss ich jetzt schon sterben? Schon mal gefragt, warum Gott etwas zulässt, was eigentlich keinen Sinn macht? Warum lässt Gott es zu, dass einer seiner besten Evangelisten so frühzeitig stirbt? Und er sieht seine Peiniger, wie sie die Steine aufheben und wie sie sich schon bereit machen, mit den Steinen zu werfen. Und er betet noch, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und als er das betet, sieht er zwischen den Steinigern ganz hinten einen jungen Mann stehen. Der guckt so komisch, der guckt so böse, so mit einem bösartigen Eifer, als würde er sich freuen, endlich diesen Christen umbringen zu können. Und der Stephanus, der wird sich dieses Gesicht eingeprägt haben, wie der da guckt, nicht wahr? Und denkt, meine Güte, Herr, vergib ich, die wissen nicht, was sie tun, nicht wahr? Und er sieht, wie die Steine auf ihn kommen und plötzlich trifft ihn ein Stein an der Schläfe. Es heißt hier, eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß, nicht wahr? Dieser Saulus, der Mord und Drohung und er schnaubte gegen den Jünger des Herrn. Und dann, als der Stephanus getroffen wird von den Steinen und blutet und verwundet, das heißt es, er sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Mit anderen Worten, ich, übergebe dir mein Leben, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hat, trifft ihn ein Stein, und er ist tot. Nächster Moment, er wacht auf und er sieht die Wolken, in den Wolken des Himmels Jesus wiederkommen. Ich war 2000 Jahre Geschichte, sind vergangen, die Erfindung des Buchdruckes, die Erfindung des Automobils, die Erfindung des iPhones, alles übersprungen. Er sieht einen Engel auf sich zukommen, er steigt aus dem Grab, sagt, oh, das ist ja fantastisch, nicht wahr? Fragt sich, warum hier so viel Chaos in der Welt ist, aber geht auf den Wolken des Himmels Jesus entgegen und der Engel holt ihn aus dem Grab herab, nicht wahr? Sie gehen auf den Wolken entgegen, er trifft dort viele Freunde, er trifft da vielleicht den Petrus und den Johannes, vielleicht trifft auch noch Johannes den Täufer, nicht wahr? Und sie gehen da in die Stadt hinein und sie kommen dann in die Stadt. Und Stephanus bekommt seine Krone, seine Harfe, seine Palmblätter, nicht wahr? Geht in seine goldene Wohnung, nimmt seine Krone, setzt sie auf den Sims und denkt sich, ich werde mal die Stadt erkunden. Ja, mach mal einen Spaziergang. Er macht einen Spaziergang durch die goldene Stadt, freut sich an diesen Herrlichkeiten und während er so spazieren geht, kommt er um die Ecke und denkt, er sieht ein Gesicht, das ihm nur allzu bekannt vorkommt und denkt sich, ist jetzt nicht mal der Himmel sicher? Wirklich? Auf leisen Sohlen geht er zu Jesus und sagt, Jesus, ich glaube, du machst keine Fehler. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Gesicht kenne ich. Ich habe das Gefühl, dieses Gesicht habe ich gesehen, als ich gesteinigt worden bin. Und Jesus wird ihn fragen, hast du nicht gebetet, Herr, vergib ihnen diese Sünde, denn sie wissen nicht, was sie tun? Und er sagt vielleicht, ja, aber ja, das habe ich gebetet. Bist du dir sicher, dass wir ihn dabei haben sollten? Und dann wird Jesus sagen, schau mal, komm mal her, hier sind die Bücher eines Mannes, der Saulus hieß, hebräisch, und Paulus auf römisch, Latein. Dieser Saulus hat bei deiner Steinigung etwas in deinen Augen gesehen, das ihm ins Herz getroffen hat. Er hat das versucht zu verdrängen, er hat versucht nicht darauf zu achten, aber es war wie ein Same, der seine Kraft entfaltet hat. Und als er auf dem Weg war, Geschwister von dir in Damaskus ins Gefängnis zu bringen, bin ich ihm erschienen und er hat mich erkannt. Er hat die Kraft des Evangeliums erlebt. Ich bin ihm erschienen und er hat an mich geglaubt. Ich habe ihn gesandt zu einem Missionar, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans und zu Gott. Und weißt du, er ist in verschiedenste Städte und Länder gereist und hat dabei Schwierigkeiten erlebt, wie du es dir kaum vorstellen kannst. Er ist auch gesteinigt worden, so wie du. Hat Schiffbruch erlitten, hat mit falschen Brüdern zu tun gehabt. Ist selbst von der Gemeinde immer wieder so ein bisschen auf Distanz gehalten worden. Er hat gelitten, aber er hat mich geliebt. Und er hat den guten Kampf bis ans Ende gekämpft. Er hat auf die Krone der Gerechtigkeit gewartet. Und weißt du, Stephanus, schau dich mal um und frag mal all die Millionen hier, wie viele von den Menschen hier im Himmel sind, wegen einem Buch, das man den Römerbrief nennt. Den Korintherbrief, die Korintherbriefe. Und Epheser und Galater und Kolosser und Titus und Timotheus und Hebräer. Die hat nämlich alle dieser Mann geschrieben. Niemand hat mehr Bücher im Neuen Testament geschrieben. Weder Matthäus, noch Petrus, noch Lukas, noch irgendjemand. Niemand hat mehr für das Neue Testament getan als dieser Mann. Schau mal die ganze Kirchengeschichte an. Siehst du diese gewaltige Reformation nur wegen Paulus? weil Martin Luther den Paulus entdeckt hat. Und der Stephanus wird sagen, meine Güte, niemand hat das Evangelium so präzise erklärt wie Paulus. Und Stephanus wird sagen, wenn ich all das sehe, preis den Herrn, dass ich gesteinigt worden bin. Oder? Er wird sagen, Herr, du hast alles richtig gemacht. Wenn hätte ich das damals gewusst, als ich in dieser Grube stand und der mich angeguckt hat, hätte ich das gewusst, ich hätte sofort gesagt, ja, Amen, steinigt mich, damit er sich bekehrt. Ich habe es noch nicht gewusst, aber ich habe doch vertraut. Ihr Lieben, wir können nicht immer wissen, was unsere Erfahrungen für Resultate haben. Aber wir können vertrauen, dass Gott nur das Beste im Sinn hat. Wenn wir in den Himmel kommen, wird es drei Überraschungen geben. Erstens, wir werden dort Menschen sehen, von denen wir niemals geglaubt haben, dass sie in den Himmel kommen. Zweitens werden wir dort Menschen nicht sehen, von denen wir uns ziemlich sicher waren, dass sie im Himmel sind. Und die dritte Überraschung? Du bist im Himmel. Wir werden im Himmel sein, wenn wir an Gott treu festhalten. Wir werden die Gelegenheit haben, dass wir nachvollziehen können, was auf dieser Erde so seltsam gewesen ist. Und Gott nimmt sich nicht nur 10 Minuten, er nimmt sich 1000 Jahre Zeit für jede deiner Fragen. Was wird nach den 1000 Jahren geschehen? Die Bibel sagt, dass dann der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden wird. Die Bibel spricht von einer zweiten Auferstehung. Der Satan wird wieder Menschen haben, die er verführen kann. Die Bibel kennt die Auferstehung des Lebens am Anfang der 1000 Jahre und die Auferstehung des Gerichts. Dann wird nach den 1000 Jahren das Meer die Toten herausgeben. Der Tod und das Totenreich, also das Grab, wird die Toten herausgeben. Menschen, die Gottlosen, werden dann auferstehen durch die Stimme Jesu. Aber nicht unverweslich, nicht mit einem neuen Körper, sondern so krank und gebrechlich, wie sie ins Grab gekommen sind, werden sie wieder hervorkommen. Millionen, Milliarden von ihnen. Hollywood hat keine Chance, das zu imitieren. Und dann, sagt die Bibel, wird das neue Jerusalem vom Himmel herabkommen. Johannes sah, wie es sich Richtung Erde bewegte. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Jetzt ist der große Showdown, das Finale aller Zeiten. Denn jetzt wird Satan zum letzten Angriff blasen. Und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die gerade erst auferstandenen Gottlosen, die jetzt für diesen letzten Showdown wieder zum Leben gebracht worden sind, werden wieder denselben Fehler machen. Sie werden wieder dem Satan glauben. Sie werden sich versammeln und er wird sie zum Kampf versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Aber Gott hat auf jenen Zeitpunkt gewartet. Seit gefühlten Ewigkeiten. Denn das wird der erste und einzige Moment in der Weltgeschichte sein, wo alle Lebewesen, also alle intelligenten Lebewesen, muss ich sagen, also alle Menschen, alle Engel, alle Bewohner ungefallener Welten, gleichzeitig am selben Ort sein werden. Alle zusammen. Selbst bei der Wiederkunft waren ja viele schon tot und waren nicht auferstanden, weil sie eben nicht gläubig gewesen sind. Hier sind zum ersten Mal alle Menschen, die jemals gelebt haben und alle Engel, die jemals gewesen sind, gleichzeitig am selben Ort zur selben Zeit. Der Moment schlechthin, um das Problem der Sünde für immer zu lösen. Die Bücher werden aufgetan werden. Und Gott wird in einem gigantischen Film noch einmal zeigen, was in dieser Weltgeschichte passiert ist. Wie er die Welt, wie er alles, was sichtbar und unsichtbar ist, geschaffen hat. Wie Leben nur von ihm kommt, wie er Engel geschaffen hat, die in seiner unmittelbaren Nähe dienten und dienen. Wie ein Engel gegen ihn rebelliert hat. Wie aus dem Lichtträger Luzifer der Feind Satan wurde, der ein Drittel aller Engel mit sich riss. Wie dann Gott durch Jesus als Illustration seiner Güte, die gerade angezweifelt worden ist, die Welt geschaffen hat, um zu zeigen, dass alles, was er tut, gut ist. Wie diese Welt in 6 Tagen geschaffen worden ist. Und wie der Mensch als eine Illustration der Regierung Gottes, als ein Bild Gottes geschaffen worden ist. Wie Gott den Sabbat als Zeichen seiner Heiligkeit und der Ruhe und der Beziehung zu Gott installierte. Wie Gott dem Menschen freie Wahl gab, um echte Liebe zu haben. Und wie Satan durch Verführung die Menschen von Gott abbrachte. Wie Sünde Leid und Tod in die Welt gebracht hat. Aber wie Gott noch am gleichen Tag den Erlösungsplan offenbarte, einen Weg hinausbrachte durch die Ankündigung eines Opfers. Wie jedes Tieropfer auf das wahre Opfer hinwies. Wie durch alle Zeitalter Menschen von dieser Gerechtigkeit gepredigt haben, verlacht worden sind, bis die Realität die Wahrheit bestätigte. Wie Gott von Generation zu Generation treu zu seinen Verheißungen stand. Wie Abraham durch die zumindest gedanklich durchgeführte Opferung seines eigenen Sohnes etwas verstand von der Schmerz, von dem Herzensschmerz, den Gott selbst hat, weil er uns retten möchte. Wie das Volk Israel durch das Blut des Lammes frei geworden ist. Wie Gott durch die Israeliten der ganzen Welt seinen Charakter durch die 10 Gebote illustrieren wollte. Wie das Heiligtum illustriert worden war, durch das Evangelium illustriert worden ist durch das Heiligtum. Und wie die Israeliten Generation für Generation das missbrauchten und abfielen und sich immer anderen Völkern und Religionen zuwandten. Wie dann im Exil in Babylon Gott durch Daniel die Welt erreichte, indem er dem Großkönig Nabucodonosor II. Die Weltgeschichte offenbarte, wie sie sich bis ans Ende zeigen würde. Wie in Visionen und Träumen Gott in seinem prophetischen Wort ein Licht gab für den Rest der Weltgeschichte. Wie schließlich Jesus auf die Welt kam, wie Gott Mensch wurde, wie er getauft wurde, genau im richtigen Jahr als der Messias, der kam, um den Satan zu besiegen, zu zeigen, dass man nicht sündigen muss, dass es keinen Zwang gibt, sondern dass ein Mensch, der mit Gott lebt, frei sein kann. Jesus besiegt den Satan für uns. Und zeigt der Welt, wie Gott wirklich ist. Wie er die Menschen rettete, buchstäblich und im übertragenen Sinne. Wie er sich für die Ausgestoßenen einsetzte. Wie er den Tod besiegte. Jünger, eine Kirche gründete, eine Bewegung gründete. Wie er Menschen ihre Sünden vergab. Einen neuen Bund einsetzte. Und schließlich am Kreuz von Golgatha mit allen Sünden der Welt beladen, für mich und für dich und für jeden Einzelnen all der Milliarden, die dann an diesem Tag diesen Film sehen werden, gestorben ist. Wie er vom Vater selbst getrennt gewesen ist und die Liebe Gottes, die sich nicht abhalten lässt, selbst wenn sie sich selbst in größte Gefahr begibt, illustrierte für jeden, damit dem Satan das Handwerk legte, den Sieg errang, sodass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehen muss, sondern ewiges Leben hat, egal wie tief ein Mensch gefallen war. Er konnte durch Jesus Vergebung bekommen, selbst wenn man keine Ahnung von der Bibel hatte. Wie der römische Hauptmann war das möglich gewesen. Und jeder Mensch wird erkennen, ganz egal, ob er in der Stadt sein wird oder außerhalb der Stadt. Ich hätte ewiges Leben haben können. Ich hätte nicht mal was dafür bezahlen müssen. Ich hätte nicht mal irgendwie mich qualifizieren müssen. Ich hätte nur Gott glauben müssen und meine eigenen stolzen rebellischen Ideen ihm übergeben müssen und seine Gerechtigkeit annehmen. Jeder Einzelne hätte das haben können. Man wird sehen, wie Jesus den Tod besiegte durch seine eigene Auferstehung, wie er den Jüngern erschien, wie diese dann ausgesandt wurden, erfüllt vom Heiligen Geist, die Welt auf den Kopf stellten, in ferne Länder reisten, eine Bewegung gründeten, die so viel Licht verbreitete, wie es die Welt noch nie gesehen hatte, und wie sie verfolgt waren, wie der Satan versuchte, diese Bewegung mit allen Mitteln zu unterdrücken, wie es ihm nicht gelang und er seine Taktik änderte und Christ wurde. Wie dieses kleine Horn emporkam, wie Rom sich wandelte und aus einem Imperium eine Kirche wurde, die jetzt römische Prinzipien unter dem Deckmantel des Christentums in der Welt verbreitete, wie an dem Gesetz Gottes durch vorgebliche Christen gemeißelt wurde und wie jetzt Christen andere Christen verbrannten und töteten. Wie das Jahrhunderte Jahre so ging, die Reformation und all das, bis schließlich die Prophetie sich erfüllte, dem Papsttum die tödliche Wunde geschlagen wurde, bis dann 1844 kam, nach der Prophezeiung des Daniels, wie Jesus dann in jenem Jahr in das Allerheiligste ging, um dort das Heiligtum zu reinigen, wie er zum Vater kam, um mit dem Gericht zu beginnen als Vorbereitung auf die Wiederkunft. Wie das ganze Universum sich dafür interessierte, wie jeder Mensch sich entschieden hat und entscheiden würde, wie Jesus für jeden, der an ihn glaubt, zum hohen Priester, zum Verteidiger, zum Anwalt und zum Richter werden würde und seinen Verdienst uns angerechnet hat, wie die Endzeitprophetie aus Offenbarung 13 sich bis ins Detail erfüllt haben wird, wie die Botschaft durch die ganze Welt ging und jeder Mensch am Ende davon hörte bis in die entlegensten Gegenden der Welt. Jeder wird wissen, dass Jesus ein echter Hirte war, der seine Schafe herausrief in seine Herde. Und wie dann Jesus wiederkam, gemäß der Verheißung. Und wenn dann dieser gesamte Erlösungsplan in seiner ganzen Breite und Brillanz und Schönheit und auch seiner Tragik und Dramatik sich präsentiert, dann sagt die Bibel, dass in dem Namen Jesu sich alle Knie beugen werden, die im Himmel und auf Erden sind und unter der Erde, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Man wird anerkennen, dass Jesus recht hatte, dass Satan gelogen hat. Wir alle werden vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Gott sagt, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Jeder, selbst der Satan wird zugeben, dass Gott nur Recht hat und er nur gelogen hat. Jeder Dämon, selbst die bösesten Menschen werden anerkennen, dass Gott keine Schuld trifft. Und wenn das jeder freiwillig bekennt, ist der Moment gekommen, auf den Gott seit Jahrtausenden gewartet hat. Wenn Gott diesen Moment hätte beschleunigen können, er hätte ihn beschleunigt, aber er wollte warten, bis jeder das freiwillig eingesteht. Denn jetzt kann er die Sünde vernichten. Jetzt, wenn jeder, der jemals gelebt hat, die Möglichkeit noch hätte zu sagen, aber ich hätte noch ein Gegenargument. Und niemand ein Gegenargument mehr hat, jetzt kann er sie vernichten. Hätte er sie bei der Wiederkunft vernichtet, dann hätten Leute, die gestorben gewesen waren, die tot waren, die nicht bei der Wiederkunft gegenwärtig gewesen waren, hätten immer noch sagen können, aber wir hätten ein Argument gehabt. Man wäre sich nie ganz sicher gewesen, ob alle Argumente präsentiert worden wären. Jetzt ist es sicher. Jesus hatte in dem Gleichnis von dem Weizen und dem Unkraut, das wir angeschaut haben, Folgendes gesagt: Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Und die Frage ist dann gestellt worden, woher kommt das Unkraut? Und wir erinnern uns an die 5-Wort-Antwort von Jesus, das hat der Feind getan. Damals ging das Gleichnis weiter. Da sagten die Knechte zu ihm, willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Sollen wir es gleich ausrotten, so wie man es sieht? Sollen wir es gleich vernichten? Jesus sagt, nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Die Idee ist, dass damals es eine Art Unkraut gab, man nannte das Leulich oder Afterweizen, der sah ganz ähnlich aus wie der echte Weizen. Und nur wenn dieser Leulich, dieser Afterweizen sich völlig entwickelt hatte, konnte man den Unterschied erkennen zwischen einem Unkraut und dem echten Weizen. Jesus sagt mit anderen Worten, wenn man zu frühzeitig die Sünde vernichtet hätte, dann hätte man viel Gutes auch vernichtet. Mit anderen Worten, wenn man gesagt hätte, gleich am Anfang, als der Satan mit seiner Rebellion begann im Himmel, wenn man gesagt hätte, Satan, wir wissen, wohin das führt, auch wenn du es uns nicht glaubst, du wirst mal dafür sorgen, dass Menschen kleine Kinder vergewaltigen. No, das werde ich nicht machen. Doch, das wirst du. Das werde ich nicht machen. Doch, das wirst du. Ich weiß es ja schon. Glaube ich nicht. Und was wäre passiert, wenn man dann diesen Satan, der bis dahin noch keinen einzigen Menschen umgebracht hatte, an die Wand gestellt hätte und gesagt hätte, weil ich weiß, dass du später mal verantwortlich bist für all den Holocaust und für die Massenmorde und für all das, weil ich das schon sehe, bringe ich dich jetzt um. Pff. Hätten das alle Engel im Himmel geglaubt? Wenn das möglich gewesen wäre, Gott hätte es getan, aber sie hätten es ihm nicht völlig geglaubt. Sie hätten nur gesehen, dass ein Engel, der gesagt hatte, könnte man deine Regierung nicht besser machen, umgebracht worden ist. Und sie hätten gesagt, Gott, wir lieben dich. Nicht wahr? Wir lieben dich von ganzem Herzen. Sei leise, sag nichts. Aber das wollte Gott nicht. Und deswegen musste er es laufen lassen. Deswegen hat er zwar seinen Charakter präsentiert und immer dagegen argumentiert und mit seiner Güte argumentiert, aber er musste das Böse sich entwickeln lassen, damit jeder sieht, wohin es führt. Aber wenn es sich entwickelt hat, wenn es zur vollen Reife gekommen ist, lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne. Der Weizen aber sammelt in meine Scheune. Und als dann die Ungläubigen ihre Knie gebeugt haben, als sie zu bekennen, Gott ist gerecht, ohne Liebe, nicht, weil sie plötzlich vom Heiligen Geist verändert sind, nicht, weil sie plötzlich Gott dienen wollen, sondern weil sie einfach objektiv feststellen müssen, wir haben kein Argument für unsere Position. Das ändert aber ihr Herz nicht. Sie geben zwar zu, dass sie nicht recht haben, aber sie kämpfen trotzdem weiter. Schon mal jemanden gefunden, der einfach wild weiterkämpft, obwohl er weiß, dass er verkehrt liegt? Das wird sich dort zeigen. Sie werden zugeben, du hast vollkommen recht, wir liegen vollkommen falsch, aber wir hassen dich trotzdem. Und sie kämpfen weiter, nachdem sie bekannt haben, dass er gerecht ist. Sie werden weiter kämpfen. Und dann heißt es, und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Das ist der zweite Tod. Liebe Freunde, das Feuer, das fällt, ist dasselbe Feuer, das vom Berg Sinai bis in den Himmel brannte. Es ist dasselbe Feuer, das auf den Altar fiel, um die Sünden zu verbrennen, die dort symbolisch auf dem Opfer lagen. Es ist dasselbe Feuer der Liebe. Denn dieses Feuer ist eine Liebeserklärung an den Sünder, aber eine Kriegserklärung an die Sünde. Dasselbe Feuer, das Himmel und Erde verbannt, löscht, das eigentlich kam, um die Sünde aus dem Herzen zu nehmen, nimmt jetzt die Sünde samt den Sündern, die daran festhalten, aus dem Universum. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Es wird so viel Feuer fallen, dass die Erde umgeben sein wird mit einer Glut, mit einem feurigen See. Sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Viele fragen sich, was bedeutet das von Ewigkeit zu Ewigkeit? Werden sie bis ohne Ende gequält werden? Schauen wir uns das genauer an. Es heißt hier, der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden die alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Die Menschen werden das Höllenfeuer erleben mit Zähnen. Nicht als irgendeine wabernde Seele, sondern mit ihrem Körper. Mit Zähnen. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Ich glaube, dass Menschen unterschiedlich lange brennen werden. Denn Menschen haben unterschiedlich viel gesündigt. Ich glaube, dass die Strafe am Ende in einer gewissen Proportion auch der Masse und der Verantwortung ihrer Sünde entsprechen wird. Und am meisten wird das den Satan betreffen. Was passiert mit ihm? Der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen. Schon der Prophet Hesekiel hatte das angedeutet. Da ließ ich ein Feuer von dir ausgehen, das dich verzehrte. Und ich habe dich zu Asche gemacht auf der Erde. Achtung, das Höllenfeuer ist nicht unter Kontrolle von Satan. Satan wird vom Höllenfeuer vernichtet. Und zwar buchstäblich vernichtet. Er wird nicht ewig dort brennen, sondern zur Asche verbrannt werden. Wenn der Satan zur Asche verbrannt wird, ist es dann vorstellbar, dass Menschen, die weniger gesündigt haben als er, für ewig brennen werden? Nein. Es heißt hier, alle, die dich kennen und den Völkern, entsetzen sich über dich. Du bist zum Schrecken geworden und bist für immer dahin. Was ist die Wahrheit über das Höllenfeuer? Erstens, zur Zeit, heute, jetzt, hier, gibt es kein Höllenfeuer. Es gibt so manchmal Berichte in amerikanischen Zeitungen, da steht sowas wie, in der Ukraine hat man ein Loch gebohrt und man hat das Höllenfeuer gefunden. Das glauben vielleicht ein paar Amerikaner, aber sie hoffentlich nicht. Es gibt zurzeit keine Hölle. Menschen werden das Feuer der Hölle an ihrem Körper erleben. Deswegen sagt Jesus sogar einmal, es ist besser für dich, wenn du deinen Arm ausreißt, symbolisch gesprochen, nicht wahr? Als wenn du, also das ist besser, wenn du quasi mit einem Bein oder mit einem Arm oder mit einem Glied in das Leben eingehst, als wenn du dann verbrennst. Das Feuer fällt nach den 1000 Jahren. Das Feuer fällt auf die Erde. Vom Himmel auf die Erde. Das Höllenfeuer kommt aus dem Himmel, nicht von unten. Gott hat die Kontrolle über das Feuer und Satan selbst wird vom Feuer zerstört. Gott sagt, oder die Bibel sagt, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Er ist die Liebe, aber er ist ein verzehrendes Feuer. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Es heißt weiter in Nahum 1, Vers 9, was denkt ihr euch aus gegen den Herrn? Er wird eine gänzliche Zerstörung anrichten. Die Drangsal wird sich nicht zum zweiten Mal erheben. Wenn Gott dann endgültig, nachdem alle Beweise auf dem Tisch liegen und bis zum letzten jede Anklage Satans grundsätzlich und über jeden Zweifel erhaben widerlegt worden ist, wird Gott die Sünde so gründlich ausrotten, dass sie nie wieder entstehen wird. Denn Jesus wird für immer, so sagt uns die Bibel, die Male seiner Kreuzigung tragen. In Sacharja heißt es an einer Stelle, dass man ihn fragen wird, wo hast du diese Wunden her? Und er wird sagen, die hat man mir geschlagen. Im Haus meiner Freunde. Bis in alle Ewigkeiten werden Menschen daran denken, dass Jesus für sie gestorben ist. Und der Plan der Erlösung wird sicherstellen, dass es nie wieder zu einer Rebellion gegen Gott kommt. Und es heißt, und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Dann wird der König denen zu ihrer Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Und erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Und jetzt Achtung, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Das Feuer, das vom Himmel fällt, war ursprünglich von Gott nur gedacht, für Satan und seine Engel. Gott hätte gern alle Menschen in den Himmel genommen und gern alle Menschen ewig bei sich gehabt. Dass am Ende Menschen dort brennen, ist die größte Tragödie, denn sie bezahlen einen Preis, den Jesus schon für sie bezahlt hat. Am Kreuz. Aber sie haben es ihm nicht geglaubt. Sie wollten es ihm nicht glauben. Sie wollten festhalten an ihrer Sünde und merken jetzt, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr? Und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt? Gott möchte nicht, dass ein einzelner Mensch verloren geht. Lieber Freund, liebe Freundin, du bist sehr speziell. Ob du es glaubst oder nicht, so jemand wie dich gibt es nicht nochmal. Und wenn Gott alle anderen Menschen retten könnte und nur du verloren gehen würdest, das würde für immer ein Loch im Herzen Gottes hinterlassen. Frag eine Mutter, die 6 Kinder hat und ein Kind stirbt beim Autounfall. Und die Mutter ist todtraurig, dass ihre Susanne gestorben ist. Wer würde jetzt sagen, aber, liebe Frau, ja, die Susanne ist tot, aber du hast doch noch 5 andere Kinder. Freu dich doch an den anderen 5. 5 sind doch immer noch ganz gut, oder? 5 von 6 ist doch ganz prima. Was wird die Mutter sagen? Keiner ist so wie Susanne. Was ist, wenn man vorschlagen würde, du könntest doch jemanden adoptieren als Ersatz, nicht wahr? Niemand kann Susanne ersetzen. Niemand kann dich ersetzen. Entweder du bist mit Gott oder du wirst für immer fehlen. Niemand kann dich ersetzen. Und wenn Gott im Himmel jetzt hier buchstäblich zu uns reden würde, vom Himmel, würde er sagen, ja, ich will dich dabei haben. Ich will dich wirklich dabei haben. Glaub es mir doch. Ich will dich dabei haben. Und er tut alles, dass du es haben kannst. Gott ist selbst Mensch geworden auf der Erde, hat sein eigenes ewiges Leben aufs Spiel gesetzt, riskiert, damit du überhaupt eine Chance hast. Er möchte unbedingt dich dabei haben. Wie stark ist denn dein Wunsch, im Himmel zu sein? Gott sagt, ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben muss. So spricht Gott her, so kehrt denn um. Und ihr sollt leben, egal was ihr getan habt, egal was passiert ist. Ich kann dich retten, ich kann dir ewiges Leben geben. Ein Leben, das so schön ist, dass du dir noch keinen Begriff davon machst. Wir werden am morgigen Sonntag um 17 Uhr, glaube ich, ist der letzte Vortrag, werden wir ein paar Minuten uns nehmen, um darüber zu sprechen. Den neuen Himmel und eine neue Erde. Und das ist, die Bibel berichtet uns ein bisschen davon. Und ich glaube, wir sollten uns Zeit nehmen, das ein bisschen uns bildlich vorzustellen. Denn ich glaube, manchmal ahnen wir gar nicht, was Gott uns wirklich anbietet. Wir ahnen nicht, was wir mit unserer dummen Sünde, die uns eigentlich gar nichts bringt, immer wieder aufs Spiel setzen. Lieber Freund, liebe Freundin, willst du dich für Gott oder für Satan entscheiden? Möchtest du mit Gott leben im Himmel, 1000 Jahre mit ihm regieren oder als toter Kadaver auf der Erde liegen? Möchtest du im Reich Gottes oder im Reich Satans sein? Möchtest du Jesus nachfolgen? Es kommt einmal der Zeitpunkt, wo jeder Mensch sagen wird, Gottes Wort hatte recht. Aber es macht einen Unterschied, ob du es jetzt sagst, wo du davon profitierst, oder erst nach den 1000 Jahren, wo es dir nichts mehr nützt. Es macht einen Unterschied, ob du es jetzt im Glauben sagst oder dann überwältigt von der unwiderlegbaren Fülle von Beweisen, die keinen Glauben mehr erfordern. Es macht einen Unterschied, ob du Gott die Ehre gibst in der Stadt oder außerhalb der Stadt. Wer von uns möchte heute sagen, ich möchte auf Gottes Seite stehen. Komme, was da wolle. Gott sei gelobt. Wollen auch gemeinsam aufstehen und zu ihm beten. Lieber Vater im Himmel, wenn wir in die fernere Zukunft schauen, dann sehen wir Ereignisse, die so überwältigend sind, dass unsere Vorstellungskraft zu feuern anfängt, weil wir anfangen uns vorzustellen, wie das sein wird, wenn Milliarden von Menschen diesen ganzen Erlösungsplan in großer Panoramaschau noch einmal sehen werden. Wenn diese großen letzten Fragen geklärt werden und wenn das Problem der Sünde für immer gelöst wird. Herr, wir möchten nicht dann vor der Stadt stehen und von dem Feuer deiner Liebe verzehrt werden, weil wir widerspenstig und rebellisch an der Sünde festgehalten haben und gegen dich gekämpft haben. Wir möchten vielmehr das Feuer deiner Liebe jetzt in unser Herz lassen, dass es durch den Heiligen Geist dort unsere Sünde vernichtet und dein Gesetz dort hineinschreibt, dass wir in unserer Liebe zu dir wachsen und erkennen, dass du wirklich nichts Böses im Sinn hast und dass alle, die zu dir gehören, Leben haben. Und dass alle, die zu Satan gehören, eigentlich tot sind, auch wenn sie gerade noch laufen. Denn sie laufen nur, weil du ihnen noch Gnadenzeit gibst. Herr, danke, dass du uns die Wahrheit klar und deutlich vor Augen führst. Und danke, dass du mit deinem Heiligen Geist gegenwärtig bist und an jedem einzelnen Herz von uns wirkst und uns vor die Entscheidung stellst, ob wir dir ganz folgen möchten. Danke, Herr, dass du alles getan hast, was der Himmel sich nur ausdenken konnte, um uns ewiges Leben zu ermöglichen. Und wir wollen es im Glauben annehmen, weil wir wissen, dass wir alleine keine Chance haben, aber dass du für uns da bist, dass du alles für uns machst. Und wenn wir mit dir kooperieren, wenn wir an dich glauben und dich wirken lassen, dass du uns verändern kannst, verwandeln kannst und Großes mit uns vorhast. Danke, dass alle unsere Fragen einmal beantwortet werden. Danke, dass wir jetzt auch schon glauben dürfen, auch wenn wir nicht alles verstehen. Und danke, dass du uns liebst. Das beten wir im Namen unseres Schöpfers, unseres Erlösers, unseres hohen Priesters, unseres Richters, unseres Freundes, Jesus Christus. Amen.